Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Heute habe ich euch ein wirklich zauberhaftes Gespräch mitgebracht, und zwar hatte ich Imke zu Gast. Imke ist Mutter von 7 Kindern, alle im Schul- bzw. zum Teil noch im Babyalter und führt dementsprechend ein wirklich buntes, lautes und wohl auch ziemlich emotionales Familienleben. Und wie sie das organisiert, wo sie dabei selbst noch bleibt und was ihre größten Herausforderungen sind, darüber spricht sie in unserem Gespräch und gibt außerdem auch noch wunderbare Impulse für einen ganz bewussten Umgang mit dem Selbstbewusstsein der Kinder. Außerdem ist natürlich spannend auch ihre Geschichte, warum sie sich überhaupt für 7 Kinder ganz bewusst entschieden hat. Also, ich kann euch diese Folge nur wärmstens empfehlen. Mir hat das Gespräch total viel Spaß gemacht und ich hätte noch stundenlang weiterreden können, aber habe dann gesagt, nach einer Stunde, wir hören dann jetzt mal auf. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch mal ganz kurz was zu den Happy Little Souls Daily Cards sagen, die ich ja schon in den letzten beiden Folgen auch erwähnt habe. Es ist dieses Kartenset mit 50 Fragen, mit denen ihr als Familie mit den Kindern gemeinsam über den Tag sprechen könnt. Also über eure Erfolgserlebnisse, über Stärken, über was euch Spaß gemacht hat. Und die ersten Sets sind jetzt in den Familien angekommen und ich kriege wirklich tolle Rückmeldungen, wie viel Spaß das allen macht und dass die Kinder immer gleich noch mehrere Karten auf einmal ziehen wollen und so. Also ich finde es super schön, das zu hören und und ich wollte euch einfach nochmal sagen, bis Weihnachten gibt es das Set noch für 9,95 plus Versandkosten. Danach muss ich es leider echt, damit es sich auch für mich dann auf Dauer rechnet, ein bisschen teurer machen. Vielleicht schaut ihr einfach nochmal vorbei auf der Seite, guckt euch das nochmal an und zwar unter happylittlesouls.de/shop. So, und nun höre ich auch auf damit und wünsche euch wahnsinnig viel Spaß mit dem Gespräch mit Imke. Lasst euch genauso verzaubern, wie sie mich verzaubert hat und genießt es einfach und vielleicht nehmt ihr ja die ein oder andere Inspiration auch daraus mit. Ich freue mich jedenfalls auf euer Feedback dazu und jetzt einfach viel Spaß. Hallo! Schön, dass du heute wieder zuhörst und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und ich freue mich total, dass sie da ist. Ich habe nämlich Imke eingeladen und Imke kenne ich jetzt schon ziemlich lange. Sie ist nämlich in dem Kindergarten, in dem meine Jungs waren, in dem Waldkindergarten, ist sie Erzieherin und daher kennen wir uns. Und davor hat sie lange Zeit auch schon als Tagesmutter gearbeitet, also Imke liebt Kinder. Und das zeigt sich auch vor allen Dingen darin, dass sie 7 Kinder zu Hause hat. Und der älteste Sohn ist jetzt 17, die Tochter, die kleinste, ist jetzt 8 Monate alt. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, das wollte ich nämlich schon immer mal wissen, wie das eigentlich so ist, der Alltag mit 7 Kindern zu Hause und wie man auch den bewusst gestalten kann. Imke, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total. Und ich würde auch sagen, wir fangen mal ganz locker an und erzähl doch einfach mal ein bisschen so von deiner Family. Wer seid ihr und was macht ihr so?
Ja, also wir sind ein ziemlich bunter Haufen. Ich sage mal, es ist so ein bisschen bei uns zu Hause, als hätte Pippi Langstrumpf Kinder bekommen. Also es sind sehr viele kreative, laute, fröhliche Menschen, die auf einem Haufen zusammenleben. Das kann sehr schön sein und sehr, sehr frei. Mhm. Aber es kann auch halt sehr anstrengend sein, wenn alle gerade laut sein wollen oder alle gerade toben wollen, dann ist das so, als wenn 7-mal der kleine Affe von Pippi Langstrumpf an der Lampe schaukeln will. Also sind ja nicht alle gleich klein und wollen dann an der Lampe schaukeln. Nein, es schaukelt auch niemand bei uns an der Lampe, aber es fühlt sich manchmal so an, ne? Ja. Als Okay. So wie in der Villa Kunterbunt. Und da das sehr emotionale Menschen einfach aus sind, kann das auch manchmal sehr anstrengend sein. Dann, wir können sehr fröhlich sein, aber wir können auch sehr traurig sein oder sehr wütend. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Ja.
Und ja.
Magst du mal erzählen, so wer dazu alles gehört zu deiner Family?
Ja, also mein ältester Sohn Frederik, der ist 17. Der ist auch schon ein bisschen, gehört schon ein bisschen zu den Erwachsenen zu Hause, ist auch ein bisschen mit Familienmanager und ein bisschen der beste Babysitter der Welt auf jeden Fall. Den ich hab. Ja, und ja, dann kommt der Lennox, der ist 13, der hält sich im Augenblick viel raus. Mhm. Ja, ist schwer beschäftigt mit der Pubertät.
Okay.
Greta ist 12, die ist auch eine super Ersatzmutter, ist immer mit dabei. Wenn sie auch nicht gerade beschäftigt ist mit der Pubertät.
Ja, geht auch schon.
Genau, und dann haben wir die Zwillinge, Annemarie und Emilia, die sind beide 10.
Mhm.
Die sind auch super toll, immer mit den Kleineren beschäftigt, helfen viel und ja. Dann kommt der Fritz, der ist 2,5.
Mhm. Den habe ich ja dann schon quasi mitgekriegt, die Schwangerschaft.
Ja,
und
der ist ziemlich wild.
Oh.
Ja, fordert uns alle nochmal so aufs Neue heraus.
Okay.
So, ja. Und dann ist die Frieda da, die ist 8 Monate und die ist so ein ganz in sich ruhendes Baby. Wir sagen immer, die hat die Rolle übernommen, die noch nicht besetzt war.
Ach, schön.
Das ruhige, entspannte Kind.
Ein Ruhepol in
ja,
der Familie.
Genau.
Ja, genau. Die hattest du ja auch, als wir das letzte Mal gesehen haben, hattest du sie dabei. Da hat sie auch hier die ganze Zeit geschlafen und keinen Ton von sich gegeben. Das fand ich auch schon
ganz entspannt, ja. Und dann gibt es auch noch den Carsten. Das ist mein Partner.
Mhm.
Das ist der Vater von Fritz und Frieda.
Mhm.
Und ja, der ist auch Erzieher und bringt wahnsinnig großartige Qualitäten mit für so eine große Familie. Der hat lange in der Heimerziehung gearbeitet und ja, hat so ein bisschen seinen Job zu seinem Alltag gemacht oder zu seinem, ja, da kann er das einfach alles gut anwenden, glaube ich. Und das qualifiziert ihn einfach total. Hat ihm den Einstieg vielleicht auch leichter gemacht.
Ja. Seit wann gehört er zur Familie?
Seit 5 Jahren.
Seit fünf Jahren,
genau.
Okay.
Ja, so ist das.
Das ist ja, wow.
Also, und die anderen 4 Kinder haben natürlich auch einen Vater, der auch präsent ist, also der regelmäßig Kinder abholt, die übernachten auch bei ihm im Wechsel mal an den Wochenenden und so. Also gibt es eine Regelmäßigkeit, die auch gut eingehalten wird und ja, auch eine große Verlässlichkeit bietet und auch eine Entlastung.
Ja.
So. Und das ist einfach auch schön, dass wir viele sind irgendwie. Also man stellt sich das ja auch immer ein bisschen gruselig vor, wenn dann ein neuer Partner ist und der alte Partner dann noch eine neue Partnerin hat. Also dann sind auf einmal ganz viele Menschen auf einem Haufen. Und wir haben es aber, glaube ich, inzwischen ganz gut geschafft, dass wir diese Bonuseltern gut mit auf die Reise nehmen können und alle mit unseren Qualitäten arbeiten können.
Ja. Jetzt muss ich einmal nachfragen, bei mir war jetzt gerade so ein Fehler drin, Fritz und Frieda sind von Carsten und dann hast du gesagt, die anderen 4, aber da ist ja noch...
Ja, da gibt es noch jemanden.
7 Kinder.
Richtig, also ich habe mich jetzt nicht verzählt.
Ja.
Ich habe tatsächlich 7 Kinder von 3 Vätern.
Ah, okay.
Was natürlich auch immer so einen Aufschrei, sage ich mal, verursachen könnte.
Ja.
Habe ich vielleicht früher auch gedacht, so, oh, guck mal, 3 Väter, so die arme Frau oder wie auch immer. Ja, ich habe also, mein erster Sohn hat noch einen anderen Vater, der aber nicht präsent ist, der sich schon in der Schwangerschaft sozusagen verabschiedet hat von uns und auch danach kein Interesse mehr angemeldet hat. Und ja, das ist halt so, da muss man mit leben. und alles ist so, wie es ist auch gut.
Und dann, aber John, kann ich ja sagen, den kenne ich ja auch ganz gut, dann... Zweiter, also der Vater von den 4 Kindern, wie auch immer wir ihn nennen, und der hat ihn ja dann quasi auch mit.
Ja, also genau. Das also
ist wahrscheinlich so die Vaterfigur dann.
Auf jeden Fall, also der sagt auch selber, ich habe 5 Kinder.
Ja.
Ne? Und Freddy sagt auch, das ist mein Vater.
Ja.
So, und das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, als der jetzt Bewerbung geschrieben hat und dann kommt in dem Lebenslauf der Punkt Vater.
Ja.
Und dann hat er lange überlegt, was muss ich da jetzt eigentlich hinschreiben, meinen leiblichen Vater oder meinen Stiefvater. Und dann hat er einfach beide reingeschrieben und das fand ich irgendwie süß.
Ja. Ja.
Oder toll.
Also es gibt diesen leiblichen Vater irgendwie so, dass man zumindest weiß, wer es ist. Und da gibt es genau. so einen losen Kontakt, aber ohne großes Interesse. Ja.
Ja.
Na gut. Genau. Ich bin ja selber adoptiert, insofern ich kenne solche seltsamen Konstellationen auch. Ja, so, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie das so ist, dieser Alltag mit 7 Kindern. Wie organisiert man das überhaupt? Also ich habe ja nun 3 und finde das schon irgendwie echt herausfordernd. Aber 7, die jetzt auch wirklich alle im Schulalter oder Kindergarten oder Babyalter sind, also es sind ja auch 3 so Altersgruppen, wie kriegst du das hin?
Also die meisten Leute, die mich das fragen, denen gebe ich immer die Antwort, nicht. Ich kriege es nicht so hin, wie ich es mir wünschen würde oder wie es vielleicht im Bilderbuch stehen würde oder was man selber so sich wünschen würde und da versuche ich immer wieder mir gegenüber auch großzügig zu sein und zuzulassen, dass es halt nicht immer so klappt, wie ich denke. Aber ich habe natürlich auch sozusagen Tools, wie ich mich organisiere. Also das jetzt kommt ja wieder der tolle neue Anfang. Es ist bald Januar, der erste. Und da setze ich mich eigentlich immer hin und schreibe nochmal auf, wie es denn laufen soll. Also unseren Alltag sortiere ich dann richtig, wie also in so einen Wochenplan und sage, der muss dann dorthin. Und da ist eine Lücke A, da könnte ich mit dem Englisch üben. Oder was weiß ich, was gerade so. Also jedes Jahr ist auch wieder anders. Und jeder braucht unterschiedliche Dinge immer wieder. Und da versuche ich mich daran einmal zu sortieren an so einem großen Plan sozusagen, was wann passieren muss, wann muss ich Oma zum Sport bringen und Oma kommt aber auch zum Aufpassen dann an einem anderen Tag. Wann mache ich das alles? Also, dass die Struktur einfach so steht oder wann muss ich morgens aufstehen, wen muss ich wann wecken? Ja. Das überhole ich dann sozusagen nochmal mein System und
machst du das alleine oder beteiligst du da auch die Kinder schon?
Nee, das mache ich schon alleine.
Ja.
So, also klar, frage ich auch nochmal jetzt bei Freddy oder so, dann, wie hast du denn oder Schule oder gehe nach dem Stundenplan natürlich so, na, wer kommt wann nach Hause?
Ja.
Aber eigentlich mache ich das so für mich auch, dass ich nochmal weiß, ah ja, dann ist das dran. So, das ist so der grobe Plan.
Mhm.
Und dann ist, glaube ich, auch die große Herausforderung, immer wieder Aufgaben zu verteilen.
Ja.
Weil es ist auch irgendwie einfach, sich selber zu sagen, ah ja, dann muss ich dies machen und dann das. Aber zu sagen, ah, warte mal, das könnte ich abgeben und hier und da.
Ja. Kannst du ein bisschen konkreter werden? Wer hilft denn wem da wie? Oder wie kannst du die da schon einplanen? Seit wann nimmst du sie quasi auch mit in die Pflicht? Oder ist das überhaupt eine Pflicht? Oder sagen die, sie machen es freiwillig? Oder wie ist das so?
Ja, also wir haben zum Beispiel also ganz konkret einen Haushaltsplan. Der hängt bei uns an der Wand, da sind verschiedene Aufgaben drauf und Fotos von den Kindern und dann kann man das zuordnen und jeder hat dann 2 Jobs.
Okay.
Also zum Beispiel Katze füttern und den Geschirrspüler ausräumen oder Staubsaugen oder die Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner stopfen oder Socken sortieren.
Yeah.
Solche Dinge, Tisch decken, Tisch abdecken. Da gibt es beliebtere Dinge und weniger beliebte Dinge und dann, ja, das ist schon eine Pflicht so. Also da gibt es auch immer wieder Diskussionen.
Ja, yeah, okay.
Was aber ganz interessant ist, ist, dass das System sich irgendwie auch ein bisschen von alleine trägt, weil der als letztes Geschirrspüler hatte, was so die nervigste Aufgabe eigentlich ist, weil der so 2-3 Mal am Tag fertig ist, so
total ätzend.
Also wenn dann der Nächste diese Aufgabe kriegt und mault, dann sagt aber der das gerade irgendwie 2 Monate lang gemacht hat, ey, das machst du. Ich habe das auch gerade gemacht.
Nicht, oder nicht, sondern ist es dann auch wirklich für 2 Monate irgendwie so der Job.
Genau, es ist schon länger.
Das ist ja auch cool. Ja.
Weil es einfach auch die Einarbeitung auch mal ein bisschen länger dauert. Weil auch beim Geschirrspüler ausräumen kann man viele Dinge falsch machen.
Ja. Mhm.
Oder es ist auch interessant, wie viele Waschmaschinenladungen in einen Trockner passen. Und es ist auch interessant, welche Socken angeblich zusammengehören. Also da gibt es immer wieder auch Einarbeitungsphasen, wo wir uns als Erwachsene auch immer wieder anschauen und denken, oh, wir könnten es auch jetzt einfach selber machen. Aber es hat ja auch einen pädagogischen Wert oder einen Lebens-, also ein Wert fürs Leben, zu wissen, wie man Geschirrspüler ausräumt oder Socken sortiert. Ja. Und da denke ich, dass wir da auch irgendwie ein bisschen in die Zukunft investieren, der Kinder.
Und es ist ja dann auch nach der Einarbeitungszeit, läuft es ja dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger, wie es halt ist.
Also so. Erinnerungen sind natürlich immer wieder erwünscht, nenne ich das mal so. Aber es gibt ja auch Lob.
Ja.
Also jetzt nicht übermäßig, aber also das soll ja auch im Verhältnis stehen. Es ist ja eine alltägliche Arbeit und da muss ich jetzt nicht jeden Tag, finde ich, die Füße für geküsst kriegen, dass ich den Geschirrspüler toll ausgeräumt habe. Aber das kenn ich auch, wenn das jetzt richtig gut läuft, wenn wir jetzt so eine Woche haben, wo das richtig gut läuft mit dem Geschirrspüler, dann sagen wir schon, Mensch, das ist toll.
Das ist
toll. Und das nimmt uns Arbeit ab und es ist wertvoll, was du da machst. Mhm. Und das sehen wir.
Ja.
Und derjenige ist dann noch ein bisschen stolz. Also wir machen dann immer so einen Witz, wir könnten auch so ein Foto aufhängen wie bei McDonald's, Mitarbeiter des Monats.
Aber das habt ihr noch nicht
eingeführt. Nein, das haben wir noch nicht gemacht, aber wir finden die Idee lustig. Ja. Also so organisieren wir das so ein bisschen. Oder der Große holt dann mal die Kleinen ab, wenn es... die eine Schwester hat zum Beispiel immer Klavierunterricht abends und dann, wenn es dann schon dunkel ist, dann geht der große Bruder die abholen. Und ich versuche das nicht zu koppeln mit Taschengeld oder so, weil ich möchte nicht, dass das so eine Arbeitsbezahlgeschichte irgendwie wird. Mhm. Das, finde ich, hat so einen negativen Beigeschmack. Mhm. Das sind einfach Dinge, die in der Familie sind Aufgaben, die sich natürlich ergeben und die gemacht werden müssen. So.
Ja.
Und Babysitten ist natürlich ganz beliebt bei uns, wenn ich mal irgendwas machen muss. Ja. Auch im Haushalt, dass dann jemand das Baby nimmt oder mit Fritz was spielt.
Ja.
Solche Sachen. Ne? Also da helfen wir uns gegenseitig. Und da gucken wir halt auch, wer was gut kann. Also zum Beispiel ist Carsten ein super Fahrradreparierer.
Sehr gut.
Und der kann das. Und der macht das dann manchmal in Serie, weil Fahrräder irgendwie immer kaputt sind, oder?
Komisch, ja.
Ich finde, also irgendeins geht immer nicht oder eine Kette ist lose oder was weiß ich. Und da hat er sich auch schon so richtig
Haben alle Lauf- Kinder, also jetzt außer die Babys sind nicht irgendwie...
Ja, Fritz hat auch schon Laufrad, ja klar. Ja, jeder hat ein Fahrrad, genau.
Ja, super. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da viel...
Ja, und zum Beispiel müssen die auch alle zur Schule alleine kommen, beziehungsweise jetzt im Winter haben die weiter weg, die Schule haben eine Busfahrkarte, aber ich fahre die jetzt auch nicht rum oder so, das war für mich klar. Mhm. Oder wenn wir jetzt irgendwas aussuchen an Freizeitaktivität, dann ist auch wichtig, ein wichtiger Punkt, dass das etwas ist, was man mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann.
Mhm. Ab welchem Alter nimmst du sie denn so mit in diese Hausarbeit? Das würde mich jetzt mal interessieren. Mhm. Also wenn jetzt Fritz mit 2, kann der irgendwie schon was tun?
Ja, also der hilft manchmal tatsächlich schon, die Teller hin und her zu tragen. Genau. Am besten die Plastikteller.
Ja.
Wir hatten auch schon Scherben, aber das ist dann halt so.
Ja.
Also ist ja auch eine Erfahrung. Mhm. Aber der hat jetzt da noch nicht sein Plätzchen auf diesem Arbeitsplan. Aber ich denke, so ab 5 oder so haben die schon auch richtig dann angefangen. So war das, glaube ich. Und die haben dann halt leichtere Aufgaben gehabt. So, ne? Also Katzenfüttern geht ja auch schon richtig gut in einem jungen Alter.
Ja.
Die Katze sagt sogar Bescheid.
Ja,
von alleine.
Das kommt auch so leider sagt sie 10-mal am Tag.
Ja, okay.
Vor allem im Winter, das kenne ich auch.
Ja.
Gut, und was stresst dich denn am meisten jetzt so in der ganzen Konstellation? Das würde mich mal interessieren.
Ja. Also ich glaube, es gibt 2 Dinge. Ich finde es ganz schrecklich, wenn die sich untereinander ganz toll streiten. Also klar gehört Streit dazu und ein normaler Streit, den kann ich auch gut aushalten, aber wir hatten es auch schon mal, dass es mal körperlich wurde.
Ja.
Und dann ist das schon doof.
Weil du ja einen relativ hohen Frauenanteil unter
den Kindern hast. Ja, aber auch, also gerade jetzt die Jungs so, ich glaube so 8 und 10 waren oder 7 und 10, da gab es dann schon mal auch eine Prügelei. So, ne? Und wenn man dann als Mutter dazwischen gehen muss, dann kriegt man auch noch mal was ab, vielleicht aus Versehen. So, und da bin ich schon auch an meine Grenzen gekommen. Da habe ich gedacht, boah, das ist echt unschön. So, da habe ich auch keine Lust zu, mich jetzt hier zu prügeln irgendwie oder prügelnde Jungs auseinanderzuhalten. Mhm. Aber das sind halt auch total emotionale Typen. So. Und wenn denen dann mal die Hutschnur platzt, dann
Und wie bist du dann damit so umgegangen? Oder gehst du jetzt damit um?
Naja, erstmal Trennung. Räumliche Trennung hilft. ja, also meistens reden wir dann tatsächlich hinterher nochmal darüber. Also ich habe auf jeden Fall bei den Jungs gelernt, das Eisen wird kalt geschmiedet, hat mir meine andere Mutter gesagt, die ältere Jungs hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, probier mal das aus, dass man das dann später klärt. Ja. Und dann war da tatsächlich auch noch was möglich. Also es ist natürlich nicht immer wirklich dann eine Einsicht da, aber man hat nochmal drüber geredet. So. Und der Grundtonus, also schlagen geht nicht, so den, da bleibe ich auch bei. Und
ja. Bist du laut?
Ja.
Ja.
Sonst wird mich auch keiner mehr hören. Ja. Das ist so. Also das gefällt mir halt auch manchmal nicht so gut.
Ja.
Also man kann ja auch fröhlich laut sein, aber klar, wenn ich dann mal so brüllen muss oder so, dann ja, hat man schon auch so das Gefühl, irgendwie, man entwickelt sich zu so einem kleinen Monster dann irgendwie. Ich nenne das immer den Rumpelstilzchen-Modus. Weil das bringt ja auch nicht so viel, ne? Ja. Also man steht dann da und rauft sich die Haare so bildlich auf jeden Fall und dann fangen alle vielleicht noch an zu grinsen und sagen, ja, guck mal, jetzt dreht sie durch, so ungefähr.
Juhu, geschafft!
Ja, und ja, das ist natürlich dann irgendwie
nicht
so schön. Also das finde ich halt schwierig, wenn die so untereinander oder sich auch so, also wir hatten das auch mal so, dass dann bei den Mädchen, die einen immer zu dem anderen gesagt haben, du bist dick. Und ich so, überhaupt nicht dick. Also ja, total doof, ne? Und die hat es dann nachher irgendwann tatsächlich geglaubt und hat gesagt, hier habe ich eine Speckrolle und so. Und da hatte ich auch richtig Angst, dass sie da irgendwie, was weiß ich, irgendwann eine Magersucht entwickelt. Oder man hat ja dann gleich so ein Worst Case im Kopf. Aber es hat sich echt über Wochen gezogen. Und jedes Mal, wenn sie die dann ärgern wollten, haben sie gesagt, und du bist fett irgendwie. Ja, total gemein so, ne? Also Kinder können auch richtig fies sein, so. Ja. Und dann fragt man sich natürlich auch, wieso kommen sie jetzt auf sowas Gemeines? Aber das, ja, haben wir dann halt auch viel drüber geredet und uns im Spiegel angeguckt, wie sieht man eigentlich aus oder wann ist man zu dick oder was bedeutet das überhaupt? Und ja, solche Sachen.
Du konntest das irgendwie aufklären, warum die überhaupt auf diesen Trichter gekommen
sind? Wir haben gemerkt, dass sie darauf reagiert hat.
Ja, genau. Ne?
Na, also ich denke mal, wenn sie bei den ersten Malen gesagt hätte, guck dich selber mal an, so oder dann wäre das vielleicht gar nicht so angekommen.
Das ist ja super spannend, ne? Dass die Kinder halt da echt so austesten, wo sind die Knöpfe, nicht nur bei den Eltern, da drücken sie ja auch gerne bestimmte Knöpfe, sondern eben auch bei den Geschwistern und dann macht's Spaß, Knöpfe drücken, so, ne? Ja.
Mein zweiter Stressfaktor ist definitiv Schule.
Oh ja.
Okay. Also wenn das nicht wäre, denke ich manchmal. Also da finde ich dieses ganze Hinterhergelaufe, hast du deine Hausaufgaben gemacht, hast du, und klar kann man da natürlich auch mit wachsendem Alter mehr Eigenverantwortung dem Kind zu schreiben, aber die sind halt auch unterschiedlich und der eine kann sich mit 10 gut organisieren und der nächste ist dann auch wie so ein Kindergartenkind und findet seine Federtasche jeden Morgen nicht oder keinen Morgen und dann braucht es einfach Hilfe, weil das Kind steht einfach sonst doof da in der Schule, wenn es keine Federtasche hat. So, ne? Und da, das finde ich anstrengend. Also gerade letztens waren wir halt in Urlaub, hatten alles schön geplant und dann sagte sie, ja, und jetzt muss ich noch dieses Gedicht lernen und wir mögen Gedichte und Kultur und sowas, finden wir jetzt echt super, ne? Aber dann lagen wir irgendwie am Strand und mussten ein blödes Gedicht lernen, das auch noch richtig doof war. Ja, dachte ich auch noch so, wie hat die Schule das denn ausgesucht? So, ne?
Ja.
Könnte doch auch was Nettes sein. Ja, und dann denke ich, Mann, so muss das jetzt sein? Wieso bestimmt diese Institution so viel von unserem Alltag und nimmt so viel Zeit auch in Anspruch? Weil, also ich glaube, wir sind auch eher nicht so die guten Aufsteher morgens. Also es fängt eigentlich schon mit Stress morgens an. Und dann müssen Hausaufgaben gemacht werden. Und ich habe 5 Legastheniker.
Okay.
Alle Schulkinder bei mir sind Legastheniker, was es nicht unbedingt einfacher macht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Und natürlich hat jeder eine unterschiedliche Ausprägung, sage ich mal, braucht unterschiedliche Hilfestellungen. Die Älteren gar nicht mehr, aber es war halt auch mal anders. Also manchmal muss ich dann in Deutsch, wenn ein Aufsatz geschrieben wird, das Kind erstmal erzählen lassen und Tipp mit.
Ja.
Und dann hinterher kann es das dann abschreiben, weil es zum Beispiel nicht gleichzeitig kreativ denken kann und sich auf das Schreiben konzentrieren kann. Also solche Herausforderungen gibt es dann. Das kannst du nicht alleine machen.
Ja, ja.
Solche Sachen. Und dann ist es schon auch vorgekommen, dass ich einen ganzen Nachmittag Hausaufgaben mache mit Kindern. Also jeder dann nacheinander.
Ja.
Und dann ist vielleicht noch eine Arbeit. Und da lernt man dann vielleicht auch nicht nur eine halbe Stunde, sondern vielleicht 3 Stunden.
Okay. Ja.
Ja, wenn das Kind natürlich mitmacht, na klar, versuche ich dann niemanden zu überfordern, Aber jetzt zum Beispiel die Hauptstädte der Länder Europas, das sind ganz schön viele Länder, habe ich festgestellt. 32 oder so. Und ja, ich kannte auch nur die Hälfte der Hauptstädte und habe dann mitgelernt. Aber ich glaube, wir waren 3 Stunden beschäftigt.
Ja. Und dann saß es aber.
Ja, dann saß es. Aber ja, klar. Und ich habe auch noch was gelernt. Ja. Ist natürlich auch ganz schön. Ja. Und aber dann ist es manchmal abends um 9.
Was glaubst du, ab welchem Alter man wirklich so die Verantwortung und jetzt egal, ob so ein Schlumpi, sage ich mal, ist, ja, so ein Kandidat habe ich ja auch noch, der ist noch ein bisschen kleiner, aber könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das bei dem sich noch so mal darstellt. Aber was glaubst du, ab welchem Alter man dann auch mal sagen sollte, so, gut, dann gehst du halt ohne Federtasche in die Schule und mach deine eigenen Erfahrungen. Wann kann man wirklich die Verantwortung so komplett abgeben und sagen, ist dein Ding, geht so?
Okay. Ja, es kommt bestimmt auch auf das Kind drauf an, das Gefühl, das man für das Kind hat. Also jetzt mein Großer, der jetzt in die 11. Klasse geht, da habe ich auch gesagt, also weißt du...
Nur ist gut.
Jetzt mal gut. Und also der hat es auch nicht mehr eingefordert, aber ich frage jetzt nicht mehr, muss ich mit dir Vokabeln lernen, was brauchst du oder so? Da man will die Menschen ja auch ernst nehmen um sich herum. So, und wenn ich den jetzt noch immer fragen würde, würde der bestimmt auch denken, ja, die traut mir das gar nicht zu oder so. Einen Blick hat man trotzdem weiterhin drauf. Also jetzt war er den 3. Tag krank und dann habe ich auch gesagt, also dann sage ich, dann musst du zum Arzt gehen und dir dann eine Unterschrift holen, dass du krank bist. So, ne? Und ich hoffe, hast du dann auch nochmal dir das Material geholt? Ja, ja, kommt dann und dann ist auch gut so, aber ja.
Also noch da sein, aber eben nicht mehr führen.
Und was meinst du? Also, du ab weiterführender Schule, denke ich, kann man schon auch da lockerer lassen. Und muss es aber trotzdem beobachten.
Kind ab, sagst du, ne?
Ja, genau. Mhm. Also, ja. Würde ich auch sagen.
Mhm. Und aber es ist schon auch wichtig, dass man den Schritt irgendwann geht, finde ich.
Ja.
Ja. Also, mir fiel es ja auch sehr schwer, es bei meiner Tochter dann loszulassen. Die hat das aber eingefordert auch, hatte ich jetzt in der vorigen Folge auch schon mal erzählt. Und es war dann letztendlich war es die richtige Entscheidung, auch wenn es nicht immer alles so gelaufen ist, wie ich mir das so vorstelle.
Genau.
Aber wo man sagt, gut, das ist halt ihre
Genau, Sache da muss man auch, loslassen. Ne? Ja. Und ich finde auch, wenn man erstmal den Raum lässt, dem Kind den Raum lässt und das Vertrauen, dass sie das alleine können, entgegenbringt, dann haben sie ja auch die Möglichkeit, von alleine zu kommen und zu sagen, du, ich schreibe übermorgen, kannst du noch mal mich abfragen? Früher habe ich ja dann gesagt, oh, und was schreibst du? Und wann schreibst du das? Oder so. Und da müssen wir doch noch lernen. Ja. Da war ja gar kein Raum dafür, selbst zu denken.
Ja.
Oder selbst zu sagen, oh, wie viele Tage muss ich denn vorher anfangen oder so, ne? Was brauche ich?
Ja. Ja, dass sie selber diese Erfahrungen machen auch so. Und auch wenn es dann mal schief geht, ne? Ich sage mal, letztendlich, es ist nur Schule.
Ja.
Ja. Also es ist in so vielen Familien so ein Riesenthema, aber es ist letztendlich nur Schule und es ist irgendwie heutzutage, ich sage mal, es ist alles möglich, auch mit irgendwie einem mittleren Schulabschluss oder was auch immer. Auch viele kriegen ja erst später dann so den Dreh irgendwie, wenn sie dann wirklich wissen, was sie wollen, dann legen sie auch los. Aber das, bei 7 Kindern, das kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges an Arbeit irgendwie da für dich immer anliegt. Aber erzähl mal, wo bleibst du denn eigentlich irgendwie so und wie kannst du denn so entspannen dann noch dazwischen?
Ja, also ich habe, seit vielen Jahren suche ich mir immer meine Insel sozusagen, die ändert sich auch. Jetzt, wo ich wieder ein Baby zu Hause habe, ist das natürlich noch viel schwieriger.
Ja.
Obwohl man auch mit dem Baby entspannen kann. Aber die Inseln werden dann kleiner, die werden dann später wieder größer. Desto größer das Baby wird oder das Kind wird oder desto selbstständiger das Kind wird. Aber zum Beispiel meine Insel ist im Augenblick, dass wenn ich duschen gehe, das sind meine 20 Minuten alleine.
Ja, schön.
Und da singe ich auch immer ein Mantra.
Ah, schön.
Ja.
Hast du ein bestimmtes oder hast du mehrere so zur?
Ich singe immer das Gayatri.
Ah.
Und das soll man ja eigentlich 7-mal singen. Ja. Das ist ja irgendwie das Urmantra. Und dann ist eigentlich auch die Dusche fertig.
Und dann bist du dann tiefenentspannt von deinem Mantra singen? Oder
also zumindest auf jeden Fall ein bisschen so, ne? Und ich finde es auch immer gut, mich nochmal selbst zu umarmen.
Oh,
also das ist ja auch immer so ein Stück sich selber in Arm nehmen, sich selber lieben, sich selber gut finden. Also ich erzähle mir dann auch irgendwie, nee, das ist alles gut und es funktioniert und du machst es gut. Also alles das, was ich auch gerne vielleicht von jemand anders hören würde und auch manchmal zu hören bekomme, das gebe ich mir dann aber nochmal selber. So, das habe ich mir über die Jahre erarbeitet, dass ich mir das erlauben kann.
Wow, was für ein wertvoller Tipp.
Danke, Uke. Das muss ich auch
machen. Das finde ich ja wirklich ganz, ganz toll. Ja,
und ja das hat sich irgendwie so entwickelt.
Bei dir offensichtlich.
Ja. Ja, weil das war irgendwie, ich habe mir immer vorgenommen, und dann mache ich mir dann schön Platz mit einem Buddha und einer Kerze und dann nehme ich die Viertelstunde und dann meditiere ich. Und das habe ich nie geschafft, kein einziges Mal. Also den Anlauf gab es immer wieder, aber es gab einfach nicht. Dann habe ich immer gedacht, wenn mich dann jemand hört, wie ich da singe oder so. Unter der Dusche habe ich das halt nicht. Ja. Da habe ich, also ich glaube schon, dass sie mich auch hören, aber irgendwie ist es mir dann egal.
Singende Mutter und eine Dusche, eine Kindheitserinnerung.
Ja, also ich glaube auch, die denken dann, also wer weiß, was die denken, wenn es dann losgeht. Aber es ist mir so egal.
Das aber es sagt auch keiner was. Mama, was machst du da mal unter der Dusche? Oder
nö, hat noch keiner gefragt.
Lieber nicht.
Genau. Ja. Und natürlich meine kreative Arbeit, wenn ich irgendwie zwischendurch nähe. Da gibt es immer mal Lücken, wo ich habe wilde Ideen, was ich nähen will. Zum Beispiel nähe ich, also es sind gar nicht so wilde Ideen, ich nähe zum Beispiel Sitzkissen für den Waldkindergarten. Ja. Und es füllt mich total aus, wieso auch immer. Das sind nämlich Dinge, die ich ungefähr, brauche ich eine Viertelstunde für ein Sitzkissen, dann ist das fertig.
Ja.
Und es ist so toll, eine Arbeit zu beenden. Und eine Arbeit, bei der ich nicht viel nachdenken muss.
Ja, ja.
Finde ich total gut.
Wie oft machst du das dann so? Hast du dann so Phasen, wo du das jetzt mache ich mal?
Ja, so. Also so vielleicht alle 2-3 Wochen habe ich dann mal Zeit und dann nähe ich 10 Sitzkissen. Mhm. Und dann verkaufe ich die an den Waldkindergarten, so wer braucht. Oder ich habe halt auch so einen Online-Shop.
Ah, sogar.
Genau.
Ach, das
und
wusste ich ja noch gar nicht.
Da habe ich auch noch nicht so viel verkauft. Aber das macht gar nichts, sondern ich freue mich darüber einfach. Und und ich gehe gerne in den Wald.
Ja.
Ich versuche jeden Montag im Wald spazieren zu gehen mit Fritz, Frieda oder oder auch mal, wenn es geht, alleine.
Mhm.
Und das finde ich so wunderbar. Also ich bin ja auch Walderzieherin, hast du ja eben schon erwähnt. Und das ist der beste Arbeitsplatz der Welt für mich.
Ja, ich weiß das.
Es ist so wunderbar. Und klar, kann man da freiwillig hingehen, das mache ich ja jetzt auch. Aber wenn ich wieder arbeite, also ich bin ja jetzt in Elternzeit, dann habe ich ganz oft immer wieder den Moment bei der Arbeit, dass ich denke, ach Gott, ist das schön, tut das gut. Es ist eigentlich wie eine Wellness-Session, für die ich auch noch bezahlt werde. Es ist das Beste, der beste Job, der mir je passiert
ist. Manche Leute bezahlen ja jetzt inzwischen dafür, auch in den Wald zu gehen. Es gibt ja jetzt dieses Waldbaden.
Waldduschen oder so. Ja, genau. Und das kriegt man dann einfach so. Ja, man kann es auch einfach spazieren gehen nennen. Ja, genau. Also auch den Wechsel der Jahreszeiten. Ja. Oder manchmal ist es dann so, dann steht man im Herbst im Wald und dann fallen die Blätter alle so in diesen Kreisen, in diesen Spiralkreisen sozusagen von den Bäumen. Und es ist total meditativ. Also es ist total still und man sieht nur, wie diese Blätter dann so runtersegeln. Ja, das ist so wertvoll.
Und was ich so spannend finde, im Gegensatz zu normalen Kindergärten, ist eben, dass auch diese Lautstärke der Kinder da so verhallt.
Ja,
ne? Also das ist so, ich weiß ja auch, das kann ich jetzt auch mal kurz erzählen, irgendwie, wir sind da ja zufällig eigentlich auf diesen Waldkindergarten gekommen mit den Jungs. Eigentlich war es so gar nicht so geplant. Und dann erinnere ich mich so intensiv an diesen ersten Schnuppertag, wo ich gesagt habe, komm, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und wie wir drei dann da, ich bin mit beiden Jungs zum Schnuppern da gekommen, wie wir drei dann da tiefenentspannt waren und da wieder rausgegangen sind. Und mir war so klar, ja, genau das muss es sein irgendwie. Und es war wirklich auch bisher so, also es ist jetzt komisch, die beste Entscheidung meines Lebens, was jetzt so ne, die Erziehung und Entwicklung da der Jungs betrifft. Das, also doch, kann ich glaube ich so sagen, es war wirklich so eine tolle Entscheidung. Ich meine, ich kenne andere Waldkindergärten nicht, aber dieser spezielle ist halt auch so toll und die Menschen, die da arbeiten, sind so toll und es war eine wundervolle Zeit und die Jungs genießen auch, also oder haben das so genossen und sprechen eben immer noch davon.
Ja.
So, ne?
Und den Wald kann man auch immer wieder besuchen.
Ja, der ist halt hier um die Ecke. Genau. Das ist ein toller Wald. Und genau. Mhm. Ja, also das kann ich verstehen, dass das dann entspannt, wenn man da noch arbeitet oder noch Geld dafür bekommt.
Ja.
Mega. Vor allem, weil man dann auch muss. Ne? So ist es ja dann auch immer so ein Angang. Dann ist das Wetter irgendwie doch nicht so dolle und so. Aber wenn man muss und...
Ja.
Dann ist
es total toll. Und also ich hatte auch dann die Erfahrung zwischendurch, da hatten wir irgendwie alle drei Mädchen mal Scharlach. Und dann habe ich gesagt, und jetzt gehe ich zur Arbeit. Und dann, also weißt du, es ist ja dann auch ein bisschen verrückt, wenn man da so drei kranke Kinder, denen es dann schon wieder halb wieder gut geht.
Ja.
Auf dem Sofa zu betreuen hat und dann irgendwie so ein Teechen reichen darf von hier und da und immer die Glotze anschalten darf, so vielleicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und ihr seid betreut, irgendwie Carsten war dann zu Hause und ich gehe jetzt in den Wald arbeiten. Genau, also besser könnte man ja sich gar nicht auf seine Arbeit freuen.
Finde ich. Toll, ja, wunderschön. Das kann ich so nachvollziehen inzwischen. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal wissen, wie das so kam, dass du dich wirklich bewusst für 7 Kinder entschieden hast. Weil das ist ja schon so der größte Ort, wo man sagt, wow, das muss man ja wollen. Aber ich weiß ja auch, dass du es wolltest, aber erzähl doch mal, wie das so gekommen ist.
Ja, also ich glaube, ich habe schon so ein Faible irgendwie für Babys und Kinder. So, also das fand ich schon immer toll. Ich habe als Jugendliche ganz viel gebabysittet und habe mir da schon verschiedene Familienmodelle angeguckt. War da ganz aufgeregt sozusagen oder ganz interessiert, dass es, also als mir klar wurde, es gibt noch was anderes als die Familie, in der ich aufgewachsen bin oder das Modell, war ich total neugierig und wollte das alles wissen. Wie leben andere Menschen? Wie kann man zusammenleben? Und dann habe ich als Kindermädchen gearbeitet in London und habe bei sehr reichen Familien gearbeitet und gesehen, oder ich hatte immer wieder das Gefühl, ich glaube, ich kann es besser. Also ohne die jetzt großartig zu bewerten, aber ich hatte das Gefühl so, ich würde es ganz anders machen oder ich würde dies und das. Und dann auf einmal habe ich diesen Wunsch in mir entdeckt eigentlich. Es hat so ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, ich glaube, ich möchte ein Kind.
Aha.
So, das war so ein Schlüsselerlebnis irgendwie. Eigentlich hatte ich auf
Wie alt warst du dann?
Da war ich 22. Mhm. Und eigentlich hatte ich auf eine Weltreise gespart. Und dann habe ich gedacht, naja, dann nehme ich eine Weltreise oder ein Kind. Das ist auch gut. Das wäre jetzt so das Einzige, was in Frage käme, um die Weltreise ausfallen zu lassen, sozusagen.
Ja, ja.
Und ich hatte da einen tollen Freund, einen tollen Mann an meiner Seite, 18 Jahre älter als ich. War sehr verliebt, habe den sehr bewundert und habe mir sehr ein Kind gewünscht von dem. Und ich glaube, wir haben ein bisschen viel kommuniziert.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall dachte ich dann, das klappt doch nicht oder wir wollen doch kein Kind. Und dann bin ich also auf diese Weltreise gefahren und war in Brasilien im Dschungel und habe gemerkt, dass ich schwanger bin.
Oh, sehr passender Ort.
Ja, das war auch ein spannender Schwangerschaftstest, den ich dort gemacht habe. Aber egal, eine andere Geschichte. Ja, und dann habe ich mich total gefreut und dieser Freund hat mir aber sehr schnell zu verstehen gegeben, dass das jetzt nicht so sein Plan war und dass er das nicht möchte. Und dann bin ich noch ein bisschen weiter durch Südamerika gereist und nach Hause gekommen zu meinen Eltern erstmal und habe mir dann eine Wohnung gesucht und habe gesagt, ja, das kann ich dann auch alleine.
Ja.
Da war ich mir ziemlich sicher, dass ich das auch alleine kann. Ja, und dann habe ich dieses Kind bekommen. Zu Hause habe ich eine Hausgeburt gemacht. Das war auch erstmal so ein bisschen ungewöhnlich in meinem Umfeld, dass ich das so machen wollte. Aber ich wusste irgendwie, ich kann das. Und dann habe ich dieses Kind bekommen und es lief wunderbar. Es war fantastisch. Eine tolle Geburt, ein tolles Erlebnis zu Hause. Und auch mit diesem Kind bin ich sozusagen als Mutter neu geboren worden und habe eine unendliche Kraft irgendwie in mir wahrgenommen und mich nochmal ganz neu wahrgenommen und konnte mich auch nochmal ganz anders ernst nehmen.
Ah, okay.
Vielleicht bin ich damit auch erwachsen geworden, ich weiß es nicht.
Mhm.
Aber es hat auf jeden Fall mir ganz viel gegeben und ich hatte dieses erste Jahr alleine mit Freddy, war wunderbar und habe mir gedacht, ja, davon will ich mehr.
Ja.
Und dann habe ich halt den John kennengelernt und der hat auch den Alltag genossen mit Kind und dann haben wir zusammen ein Kind bekommen, den Lennox, und 20 Monate später den, 22 Monate später die Greta. Und das war auch wunderbar. Also hatten wir dann 3 Kinder und dann fing an, dass es die ersten Stimmen gab, die gesagt haben, ja, das reicht ja jetzt auch. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich mich, da war ich 27 mit 3 Kindern und habe mich wahnsinnig lebendig gefühlt, frei, lebendig.
Das war ja, dann fangen ja andere erst an.
Ja, und das hat sich wunderbar angefühlt, fruchtbar zu sein sozusagen und Menschen zu produzieren. Also ich finde einfach keine besseren Worte dafür. Vielleicht hört sich das ein bisschen blöd an, aber ja, es war einfach schön und lebendig und das hat sich überhaupt nicht danach angefühlt zu sagen, jetzt ist Schluss oder das reicht oder so. Und ja, ich wusste dann ziemlich schnell, dass ich noch eins haben möchte. Und das haben wir auch zu Hause besprochen und dann war ich schwanger und das waren Zwillinge.
Oha.
Ja, und mich hat es zum Beispiel überhaupt nicht schockiert. Die Ärztin hat es ganz vorsichtig gesagt. Also ich habe es eigentlich schon auf dem Ultraschallbild gesehen. Es müssen 2 sein. Es sah halt so aus wie 2. Ich wusste ja, wie eins aussieht. Und dann hat sie, habe ich gefragt, sind es 2? Und dann hat sie ganz vorsichtig ja gesagt und habe ich angefangen zu lachen. Weil ich meinte, ja, meine Schwiegermutter ist ziemlich geschockt, dass ich schon wieder schwanger bin. Die passt gerade zu Hause auf. Und ich habe sie heute erst geärgert und gesagt, na, vielleicht sind es ja auch 2.
Ach,
ja, und jetzt komme ich mit diesem Foto nach Hause. Das ist ja klasse so. Ja. Und dann bin ich auch gleich zu ihm zur Arbeit, habe ihm das gezeigt. Und es war, also es gab überhaupt keine Sekunde, wo wir irgendwie erschrocken waren oder ja, es war toll.
Ja.
Und dann habe ich nachher auch gesagt, ja, eins kann ich schon, jetzt mache ich mal 2.
Man wächst mit
ja, genau. Ja, und dann, der Freddy ist dann eingeschult worden, war 7 Jahre alt und ich hatte halt 5 Kinder zu dem Zeitpunkt. Also in 7 Jahren 5 Kinder bekommen. Und das haben wir beide auch irgendwie angepackt mit vollem Elan und es ist irgendwie trotzdem schief gegangen. Also wir haben uns dann getrennt nach ein paar Jahren. Und dann habe ich den Carsten kennengelernt und für mich hatte sich das eigentlich gut so angefühlt mit 5 Kindern. Ich hatte damit zwischendurch halt abgeschlossen mit dem Gedanken, noch mehr Kinder zu haben, weil ich fand, es war jetzt auch eine Aufgabe und ich wusste ja auch nicht, ob ich alleinerziehend bleibe oder wie auch immer. Also gab es eigentlich auch gar nicht so die Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob man noch ein Kind will. Aber dann kam der Carsten dazu und ja, der hat sich auch schon immer ein Kind gewünscht und das hatte sich aber für ihn irgendwie nicht so ergeben in seinem Leben und hatte damit eigentlich auch abgeschlossen. Und ja, dann war irgendwie relativ schnell klar für uns beide, dass wir uns ein Kind gewünscht haben zusammen.
Ja.
Also irgendwie neue Liebe, neues Kind.
Ja, ja.
Und haben uns dann auch mit der Frage auseinandergesetzt, darf man das jetzt noch? Also auch wenn sich die Frage ein bisschen blöd anhört, war das schon auch ein Thema so. Also gesellschaftlich, obwohl ich da halt auch immer sehr frei war. Und naja, Pippi Langstrumpf hat sich dann doch auf einmal Fragen gestellt. Darf ich das? Und es geht ja nicht nur um Gesellschaft oder so, sondern fordert man das Glück nochmal heraus?
Ja.
So, also die Zwillinge waren da schon 8. Ich bin ja auch älter geworden, so.
Ja.
Ne? Also war nicht mehr 27. Und dachte so, ja, aber irgendwie wollten wir einfach. So, und das war das Wichtigste. Also wir sind dann immer wieder darauf gekommen, also wir hatten 1000 Gründe gehabt, das nicht zu tun und wir hatten ja sowieso genug zu tun mit 5 Kindern, aber wir wollten es einfach.
Ja.
Und ich finde immer, wenn man ein Kind möchte, sollte man ein Kind bekommen.
Oh.
Das ist sowieso meine Botschaft an alle Frauen da draußen, die den Gedanken haben oder das Gefühl in sich verspüren, ich glaube, ich hätte gern ein Kind oder noch ein Kind.
Oder noch eins.
Oder noch eins und dann noch eins und noch eins. Dann hat das auch eine Berechtigung, dieser Gedanke. Naja, und dann war der Fritz da. Und der wurde dann von allen so ein bisschen verhätschelt und betütelt. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich glaube, der braucht noch ein Geschwisterchen, ein kleineres Geschwisterchen, weil der hatte so einen Einzelkindstatus unter diesen ganzen größeren Geschwistern, dass ich das Gefühl hatte, Das ist irgendwie nicht so gut. Irgendwie stimmte mein Gefühl nicht. Und dann habe ich Carsten gefragt, wollen wir nicht noch eins haben? Und er hat dann gesagt, oh mein Gott, ich glaube, das sind zu viele, aber es ist eh egal. Natürlich will ich noch ein Kind. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir das bekommen. Also ich habe dann gesagt, aber bitte, bevor ich 40 bin.
Ja.
Weil irgendwann, glaube ich, wäre es auch gut, so einen Schlussstrich zu ziehen. So,
und vielen Müttern hat sich auch, glaube ich, so eine Grenze. Ne?
Ja,
glaube
ich schon.
Ist ja heutzutage auch nicht mehr so, aber es ist im Kopf.
Genau,
so,
also für mich war es dann einfach auch mal gut.
Ja.
So 17 Jahre lang Kinder kriegen ist auch danach genug, war mein Gefühl. So. Und dann, Frieda ist im März geboren und im September bin ich 40 geworden.
Ja,
so war das.
Perfektes Timing. Ja.
Ja, und auch da war wieder die Frage, na, jetzt fordern wir nochmal das Glück heraus. Wie ist es, wenn wir ein behindertes Kind zum Beispiel bekommen oder mit besonderen Bedürfnissen, die wir... Und dann war uns aber auch klar, natürlich, dann bekommt dieses Kind das, was es braucht und es gehört zu uns und hier wird auch keine Auswahl getroffen und jeder Mensch ist lebenswert für uns. Das war ganz klar von Anfang an. Mhm. Und dann schauen wir, was das Kind braucht.
Ja.
Und wir hatten so ganz viel Glück. Wir haben ein gesundes Kind und wir hätten auch jedes andere Kind mit Glück empfangen, also als Glück empfunden.
Ja.
Ja.
Ja, Mensch, toll.
So war das.
Und jetzt würde ich eine Frage gerne stellen, ob du dir so über, weiß nicht, Werte klar bist oder was ist dir wichtig für deine Kinder? Was möchtest du ihnen gerne mitgeben?
Also, es ist sehr spannend, dass man auf einmal so entscheiden kann, was man mitgibt. Also vorher denkt man immer, Familie ist so und so. Und auf einmal darf man selber sich das ausdenken, sozusagen. Ja. Also, mir war ziemlich schnell klar, dass ich den meinen Kindern ein Frauenbild vorleben möchte, dass ein modernes Bild vorleben möchte. Mhm. Also einmal, um meinen Kindern ein Vorbild zu sein, aber auch den Jungs so, weil ich auch seltsamste Dinge irgendwie erlebt habe, wie Frauen behandelt werden. Ja, oder alte Dinge, die noch so verankert sind und das wollte ich einfach aufbrechen und da habe ich mir viele Gedanken zu gemacht und habe da auch selber gemerkt, wie schwierig das manchmal ist, zum Beispiel über Menstruation zu reden oder irgendwie sowas, was ja dann doch irgendwie schambelegt ist, was eigentlich gar nicht so sein müsste unter meinen Mädchen.
Ja.
Solche Sachen. Mhm. Und zum Beispiel habe ich Geburt auch ganz anders gelebt. Jetzt hatte ich ja nochmal die Gelegenheit, wo die zwei, als die zwei Kleinen kamen, mein Mädchen.
Dann auch noch Hausgeburten?
Fritz ist eine Hausgeburt gewesen und da waren auch alle Kinder dabei. Also, stopp, der Freddy, der hat gleich gesagt, als die erste Wehe kam und ich bin weg. Was völlig in Ordnung war. Also es muss kein 15-Jähriger neben mir sitzen, während ich ein Kind bekomme. Aber alle anderen waren dabei.
Ach, sensationell.
Ja, das war eine ganz tolle Erfahrung für unsere Familie.
Ja.
Und einfach auch für meine Mädchen so als Vorbild oder ja, da zu dieser Natürlichkeit zu stehen. Und Frieda ist dann im Krankenhaus geboren und da waren auch Greta und Annemarie dabei. Die sind mitgekommen und haben sich auch das mal angeguckt. Also,
ja, das ist dann so der Unterschied auch ist. So.
Ja, genau. Und ich möchte natürlich, also eine andere Sache, abgesehen von diesem Frauenbild, das ich vermitteln möchte, ist, dass ich möchte, dass meine Kinder lernen, glücklich zu werden.
Mhm.
Ich glaube, früher ging es immer viel darum, dass man einen ordentlichen Job lernt und reich wird. Also, oder sich versorgen kann, ist ja eigentlich, und was reich ja auch vernünftig ist, aber oft ist es ja dann so, dass Eltern sich gewünscht haben, dass ihr Kind so einen tollen Job lernt oder eine Ausbildung macht oder studiert, um doch irgendwie mehr zu haben, als man so einfach nur bräuchte. Und das ist auch wichtig und das vermittle ich auch meinen Kindern, aber ich glaube, noch wichtiger ist, glücklich zu sein.
Ja.
So, und da gibt es ja unterschiedlichste Methoden oder ja, einfach auch herauszufinden, wo sind die eigenen Bedürfnisse, wo sind auch Grenzen, wie kann ich die setzen?
Super.
Und solche Sachen.
Genau, wie machst du es konkret?
Erstmal, indem ich es vorlebe.
Ja.
Gelingt mir nicht immer.
Ja.
Aber es war, also es fängt ja bei ganz einfachen Dingen an. Zum Beispiel sitzt man mit einem kleinen Kind in der Badewanne und es will dann vielleicht Stellen anfassen, die ich nicht möchte, dass es die anfasst. Mhm. Und dann sage ich Nein.
Mhm.
Und damit zeige ich natürlich, da ist meine Grenze. Und genauso darf dieses Kind natürlich auch Nein sagen, wenn es von jemand anders berührt werden will. Wenn jemand das anfassen will. Also es sind ja so ganz einfache Beispiele. So,
ja.
Ne? Aber dieses Nein sagen kann man auch einfach gut vorleben. Ne?
Mhm.
Und das kann man natürlich auch im emotionalen Bereich dann später irgendwie auch machen. So.
Ja. Und hast du dann noch andere irgendwie Rituale oder?
Also wir betreiben zu Hause so eine Psychohygiene. Das finde ich ist ein ganz schreckliches Wort eigentlich.
Ja, Psychohygiene. Aber,
ja, also dass man selber immer wieder so ein bisschen ausmistet sozusagen, aufräumt. Ja. Und das machen wir zum Beispiel, ich habe so ein Buch gerade gekauft, das heißt Gedanken. Ich weiß gerade nicht, von wem das ist, das könnte ich dir dann nochmal sagen.
Ja, und da geht's, können wir dann auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Ja, genau. Und da geht es darum, dass man so die eigenen trügerischen Gedanken entlarvt. Also es gibt ja, also meine Mädchen gerade haben da auch immer so wieder Phasen, wo sie so ein bisschen traurig sind und merken, oh, es läuft nicht so gut, ich fühle mich irgendwie schlecht. Und da haben wir angefangen herauszufinden, woran liegt das eigentlich?
Ja.
Und da bin ich halt auf dieses Buch gestoßen. Und darin wird ganz toll erklärt, also es ist ein Kinderbuch, man wird da, die Kinder werden auf die Reise mitgenommen, eine Detektivreise.
Mhm.
Und die spricht von 8 verschiedenen Sorten trügerischer Gedanken.
Ja.
Und wenn man die entlarvt hat, dann sind die gar nicht mehr so schwerwiegend. Also ich sag jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel gibt es den Kugelfisch, der denkt immer gleich ganz schlimme Sachen.
Ja.
Also die Mama kommt nicht bei der Schule zum Abholen, zum verabredeten Zeitpunkt, und der Kugelfisch denkt, die Mama ist bestimmt tot. Ja, die hatte einen Unfall.
Oh Gott.
Und die ist im Krankenhaus und keiner weiß, dass ich hier bin und ich werde nicht abgeholt.
Mhm.
So, ja?
Ja.
Und wenn man dann von dieser Art trügerische Gedanke schon mal gehört hat, kann man denken, warte mal, ich glaube, das war jetzt der Kugelfisch.
Ja.
Und also ich entlarve dann sozusagen den trügerischen Gedanken als Detektiv und sage, ha, das ist doch der Kugelfisch, glaube ich. Was könnte dann jetzt mal wirklich passiert sein? Warte mal. Ach, die hat bestimmt beim Einkaufen Susanne getroffen und quatscht und hat sich ein bisschen verspätet.
Ja.
So, also dass man sich selber so ein bisschen entlarven kann bei den schlechten Gedanken, die man manchmal hat. Oder man kommt in die Klasse und dann lachen 2 Mädchen und dann denkt man, oh, die lachen bestimmt über mich.
Ja.
Und dann, das ist der schlaue Fuchs, der weiß sowieso alles. Und die haben sich eigentlich nur einen Witz erzählt.
Ja.
Das hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun.
Faszinierend, das den Kindern so früh beizubringen, ne? Zu merken, irgendwie, da sind Gedanken und ich bin aber meine Gedanken und ich kann meine Gedanken steuern.
Genau.
Das ist ja genau mein Thema auch so, ne? Dieses, ich bin, was ich denke, und wenn ich irgendwie denke, was passiert, ist irgendwie, warum sollte ich das denken?
Geht's einem auch gleich schlecht, wenn man sowas denkt, ne?
Ja.
Genau, und es tut einem nicht gut. Und da versuche ich so ein bisschen mit meinen Mädchen dran zu arbeiten.
Ja. Und nehmen die das so an und setzen es im Alltag um. Also meine Erfahrung ist ja, dass Kinder da recht offen sind für solche Themen. Ne?
Genau, also die nehmen sowas ziemlich dankbar an.
Ja.
Also ich finde ja sogar immer, desto kleiner, desto dankbarer irgendwie.
Ja, ja.
Und was sie dann tatsächlich für ihr Leben mitnehmen, das entscheiden sie ja auch selber. Man kann sie immer noch mal dran erinnern, aber umsetzen müssen sie das ja selber.
Ja.
Aber wir haben zum Beispiel auch so eine Schatzkiste gepackt, die also weil es oft abends auch ums Einschlafen ging, dass dann schlechte Gedanken oder so kamen. Und dann haben wir so eine Meditation gemacht, dass man also an einem schönen, entspannten Ort, da wo es einem gut geht, an seine Schatzkiste kommt, in die man Dinge packen kann oder Momente im Leben, in denen man sich besonders wohlfühlt. Also man versetzt sich dann, man versetzt das Kind in den Moment, der ihm besonders gut gefällt.
Ja.
Also zum Beispiel, ich habe das selber mal gemacht und dann habe ich mich an den Schoß meiner Mutter erinnert. Die lag immer so auf dem Sofa und habe ich mich das so reingekuschelt. Und dann also ruft man den Geruch ab. Wie hat es gerochen? Meine Mutter hat immer Äpfel gegessen.
Mhm.
Die habe ich dann gerochen. Oder wie hat sich das angefühlt? Die hat immer so Perlenstrümpfe angehabt. Ne? Und die habe ich dann so gefühlt. Und also, dass man das alles ganz bewusst so abruft und diesen Moment sozusagen hervorruft. Und den packt man in die Schatzkiste.
Ach, schön.
Und wenn es einem schlecht geht, dann kann man diese Schatzkiste öffnen und sich an diesen Ort begeben.
Oh.
Und das muss man natürlich auch ein bisschen üben.
Ja.
Man kann da auch verschiedene Orte reinpacken oder Momente reinpacken. Aber dass man irgendwie so ein bisschen was mitnimmt. Also diese Schatzkiste trägt man im Herzen mit sich. Deswegen braucht man halt keine echte Schatzkiste. Ne?
Mhm.
Aber ja, das sind so Dinge.
Und das macht ihr abends dann, so eine Schatzkiste packen und die Mädels wissen oder auch dein Sohn irgendwie, ist der für sowas auch offen?
Ja, also der, das ist schon länger her halt, da waren die kleiner, als wir das gemacht haben. Also das machen wir jetzt auch nicht so oft,
aber es
sondern
ist
so ein bisschen nach Bedarf und dann ist es eigentlich sozusagen deren Job, das Schatzkästchen zu bedienen oder zu benutzen. Und man kann natürlich immer mal wieder dran erinnern.
Genau.
So, ne? Und das Ritual auch immer mal wieder machen, diese Traumreise. Man kann sich da auch einfach so mal hinbegeben. Aber es war halt oft abends so, dass das Einschlafen schwer fiel. Und wenn man sich dann an diesen Ort begibt, dann kann man vielleicht besser einschlafen.
Wunderschön, Imke, wunderschön, ja. Das ist bestimmt jetzt auch für viele hier eine Inspiration. Muss ich auch mal mit meinen Jungs noch machen. Hast du da so eine spezielle, ist das so eine bestimmte Traumreise, die du da machst, oder erzählst du das?
Ich erzähle das, aber ich habe das mal, ich glaube, in meiner Ausbildung zum Familiencoach habe ich die mal gelernt, ausprobiert, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer die erfunden hat oder wer die niedergeschrieben hat. Das weiß ich jetzt leider nicht.
Gut. Aber da kann man ja irgendwie dann auch selber in die Fantasie gehen. Genau. Und vielleicht nehme ich für meine Hörerin sowas auch einfach mal auf und werde das nochmal als Special irgendwie hier mit reinposten.
Ja.
Genau. Also, und weil wir gerade auch so am Thema schöne Gedanken sind, würde ich dich gerne auch nochmal fragen. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn so ganz besonders dankbar? Wobei es wahrscheinlich sieben sind.
Ja, das kann schon sein, dass das sieben sind. Also natürlich, abgesehen von meinen Kindern und von meinem Partner, bin ich sehr dankbar einfach auch um die anderen Menschen, die da um unsere Familie drumherum sind, die das immer wieder auch mittragen.
Ja.
Die geduldig sind, die aufmerksam sind, die großzügig sind. Und ich glaube, besonders bin ich Carsten auch dankbar, der uns so nimmt, wie wir sind, einfach auch geduldig ist und uns irgendwie auch ein bisschen aushält. Bestimmt auch ganz viel bekommt.
Ja.
Aber dass es diesen Menschen gibt in meinem Leben, der eigentlich mein Guru ist. So, also der ist so ein toller Mann und einfach so viel Lebenserfahrung hat und ganz bestimmt nicht perfekt ist, aber mit diesem Unperfektsein so gut gelernt hat, umzugehen. Und irgendwie alles, was in seinem Leben passiert ist, so verarbeiten konnte, dass er daran gewachsen ist. Und mir immer wieder sagt,
so kannst du auch gehen.
Ja, und mir immer wieder sagt, dass ich großartig bin. Und und dass ich manchmal auch einfach nur ein bisschen durchhalten muss, wenn es gerade schwierig ist. Und dass ich aber daran wachse und dass er sieht, dass ich wachse und groß bin. Und das hört man sehr gerne und tut mir sehr gut. Und ich glaube, das ist neben meinen Kindern und den anderen Menschen, die es gibt, die sagen, hey, das ist toll, was ihr da macht, können wir auch irgendwas machen bei euch oder euch helfen oder einfach nur Teil sein, ist es Carsten. Ja.
Oh, wie schön, dass du ihn noch getroffen hast für dein Leben.
Ja.
Wie wundervoll. Ja.
Ja.
Gut, so, und die allerletzte Frage, die ich gerne noch meinen Interviewgästen immer stellen möchte, ist, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für all diese Supermamas da draußen?
Ja, meine wichtigste Botschaft ist, das Glück ist nicht ist kein Dauerzustand, sondern das muss man im Moment finden. Und den Moment darf man dann auch in seine eigene Schatzkiste packen.
Oh.
Ja, also nicht denken, oh, es muss jetzt immer alles gut laufen und dann sind wir die glückliche Familie und alle können es sehen. Das gibt es, glaube ich, fast gar nicht. Klar hat man gute Phasen und dann wieder schlechte Phasen. Ich glaube, wichtig sind die kleinen Momente, wo man denkt, das ist es.
Das ist das Glück.
Ja, und dann muss man es auch wieder loslassen dürfen.
Ja.
Oh, ja, und den Moment festhalten.
Super schön.
Im Herzen, in der Schatzkiste.
Ja.
Das ist meine Botschaft.
Ja. Oh. Imke, ich danke dir. Es ist jetzt echt lang geworden. Ich könnte auch jetzt noch 2 Stunden reden mit dir. Aber wir finden jetzt unser Ende und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für meine Mamas da draußen irgendwie deine tolle Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, dass es ihnen da draußen auch Mut gibt, auch wenn sie jetzt schon 3 Kinder haben und genau diesen Wunsch verspüren und sagen, aber eigentlich geht das ja nicht. Sagen, doch, es geht.
Es geht
auch mit 4, 5, 6 und auch mit 7 Kindern kann man irgendwie eine richtig tolle Familie sein und ganz viel lernen und miteinander wachsen. dann noch mehr Turbo-Wachstum.
Ja. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, davon zu erzählen.
So, also ich hoffe, euch hat das Interview genauso inspiriert wie mich und ihr konntet da einiges für euch mit rausnehmen. Und natürlich freue ich mich wie immer über euer Feedback, zum Beispiel auf Instagram unter happylittlesouls_de. Und nun möchte ich euch ein wundervolles, bewusstes und achtsames, besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Steht ja jetzt an. Ich hoffe, ihr seid alle einigermaßen entspannt und könnt euch freuen auf die Tage, die leuchtenden Augen eurer Kinder, das Festessen und all das, was euch in diesen Tagen magisch umgeben wird. Wir hören uns, wenn ihr Zeit und Lust habt, wieder am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das wird für viele wahrscheinlich stressig werden. Ihr könnt es natürlich auch dann später hören. Aber es ist mein Geburtstag. Ich bin ein Weihnachtskind und deswegen schenke ich mir da selber eine Folge zum Thema Selbstliebe und glaube, dass ich euch da einiges mitgeben kann zu diesem Thema. Also, ich freue mich auf euch nächste Woche. Lasst es euch super, super gut gehen bis dahin. Und vergiss nicht, Weihnachten ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.